Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Grüße Sie, hallo. Der Rapper Slick Rick ist immer schon gerne mit dicken Goldketten in seinen Videos aufgetreten. Er und viele andere Bling-Bling-Rapper sind jetzt Coffee-Table-tauglich geworden. Der Anlass, der Taschenverlag hat einen seiner Monster-Bildbände herausgebracht, stolze 2,86 Kilogramm schwer, Ice Cold, a Hip-Hop, Jewelry, History, also die Schmuckgeschichte der Rap-Musik. Meine Kollegin Vivian Perkovic durfte ihn durchblättern. Ja, Vivian, welche Rolle spielt denn der teure Schmuck im Hip-Hop?
Also gucken wir doch vielleicht erstmal, welche Rolle Schmuck im Musikgenre überhaupt spielt.
Na gut.
Weil der erzählt vielleicht mehr als alle anderen Styling-Elemente, Schuhe, Haare oder so, von der Kernintuition des ganzen Genres, finde ich. Bei Punk ist das der Tabubruch, der Schock, das Ausbrechen aus gesellschaftlichen Zwängen. Darum geht's in diesem Genre. Und so kommt der Schmuck da auch aus der Fetischszene. Also Tabu brechen, Rollenbilder aufbrechen, das Maskuline irgendwie rausstellen, aber gleichzeitig in Frage stellen. Also dieser rüstungsartige Schmuck mit Leder, Nieten, Nägeln, maskulin, brutal aus der SM-Szene. Und das hat sich dann auch weitergetragen in den Metal und dem Rap. Und das zeigt dieses Buch sehr gut. Da geht es um Emanzipation, das Sich-Behaupten und nicht das Ausbrechen aus gesellschaftlichen Zwängen, sondern überhaupt das Ankommen in dieser Gesellschaft, das Aufsteigen darin. Hip-Hop ist für mich das emanzipativste, aber auch kapitalistischste Genre oder Hip-Hop ist ja eine Subkultur. Hm. Und davon erzählt eben auch der Schmuck. Die ersten Rapper, DJs, Breakdancer, Writer, die haben sich den abgeguckt von, na, welche Idole gibt's im Ghetto? Zuhälter aus Mafia-Filmen oder von den Sportstars der 80er. Das waren dann vor allem diese Basketballstars, die noch auch Ketten getragen haben, bevor die NBA das verboten hat. Und da fing das an, also in den 70ern haben die halt diesen konventionellen Schmuckketten und so getragen und dann ist das aufgebläht. Also da gab es irgendwann Truck Jewelry, also Goldketten in verschiedenen Gliedformen, die fast lächerlich groß sind. Also bei Run DMC so armdicke Ketten, die waren dann nicht mehr massiv natürlich, sondern hohl innen drin, aber bestenfalls doch echt.
Oder die sprichwörtlichen gigantischen silbernen Totenköpfe oder so, obwohl diese eher in der Biker-Kultur wahrscheinlich
ja,
sind.
Ja, genau.
Gut, also reden wir mal über die Ketten, beziehungsweise ist das eigentlich der wichtigste Schmuck, die dicken Ketten, weil sie eben zuhältermäßig einiges von sich weil sie zuhältermäßig rüberkommen oder welche Schmuckstücke spielen sonst eine große Rolle?
Na, also ich glaube, die Ketten schon, einfach weil man damit am leichtesten auf dicke Hose machen kann, sieht man halt am besten. Und ich glaube bei den Ketten vor allem auch deswegen, weil man da mit den Anhängern so durchdrehen kann. Slick Rick zum Beispiel hat sich mal, und er benutzt wirklich das Referenzwort, ein Frühstücksbrett großen Afrika-Anhänger, also die Form des Kontinents gemacht. Frühstücksbrett groß. Ja. Also das zeigt das Absurde. Und bei Hip-Hop, vor allem in den letzten Jahren, seit 2005, also Mitte, Anfang der 2000er, tauchen diese Grills auf. Also ganz auffällig. Ne? Das hat man sonst vorher nicht gesehen. Diese Zahnspangen aus Gold, aus Diamanten, was auch so ein bisschen albern wirkt. Das ist aber keine Erfindung des Hip-Hop. Das habe ich in diesem Buch gelernt, sondern es gab schon Frauen im antiken Italien, die sich ihre Zähne entfernt haben lassen und diese Goldbänder eingesetzt haben und ähnlichen Zahnschmuck gab es auch bei den Maya schon oder auf den Philippinen und in der Neuzeit waren Goldzähne einfach ein Beweis dafür, dass man es mit der Zahnhygiene nicht so genau genommen hat und dann die echten Zähne, die verschimmelten, verfaulten, verkariesten durch Goldzähne ersetzen mussten. Das haben die jamaikanischen Immigranten oder auch sowjetische mit in die New Yorker Bronx gebracht.
Und wie hat sich das Schmuckdesign im Hip-Hop dann verändert im Laufe der Jahrzehnte?
Ja, das ist auch wieder so ein Kern dieser Subkultur, weil es ging da auch ähnlich wie im Punk um Individualisierung. Also mach es selber, bestimme dann, nimm das, was du vorfindest und pass das an dich, an deine Persönlichkeit an. Und das individualisiert dann auch den Schmuck. Ganz buchstäblich, weil Namen drauf gedrückt werden auf Gürtelschnallen, auf Ketten, auf Ringe und später mussten es dann in Kooperation mit den Juwelieren dann natürlich auch die eigenen Entwürfe sein. Mich erinnert das manchmal irgendwie an die das, was ich als Fimo als Kind geknetet hatte, das haben die quasi sich in Diamanten gegossen, also Bart Simpson oder irgendwelche Figuren, genau. Interessant ist auch aber, dass eben nicht nur die eigenen Vorlieben reingebracht werden, sondern die Sample Technik ist ja ganz wichtig in der Musik. Also man nimmt Zitate aus dem Soul, aus dem Jazz, baut das ein. Und im Schmuck ist es ähnlich. Man nimmt Zitate von der von den afrikanischen Wurzeln und baut die ein. Pharaonen, Hieroglyphen, Skarabäen, Jesus, ganz wichtig, die christliche Kultur. Also auch alles das fließt auch ein und verortet quasi durch den Schmuck die Rapper und Rapperinnen in der Kultur, in der Kulturwelt, aus der sie herkommen.
Also das kann man natürlich in dem riesigen Bildband sehen. Wie hat denn Hip-Hop seinerseits die Schmuckindustrie verändert?
Ja, nicht nur sogar die Schmuckindustrie, sondern als dieses kapitalistischste Genre von allen, finde ich, die ganze Marketingindustrie. Ein Beispiel ist Run-DMC, wird auch in diesem Buch gezeigt, mit ihrer Adidas-Kooperation. Die drei Rapper haben von Adidas einen Kettenanhänger in Form dieses Classics-Turnschuhs geschenkt bekommen. Und das markiert den Beginn von dieser Art Zusammenarbeit von Marken mit Künstlern. Und Rapper wie Tupac Shakur oder Ghostface Killah, die wurden dann auch Marken, also inoffizielle Markenbotschafter von Versace. Und dann lief es auch andersrum. Dann haben dann Rapper ihrerseits, als sie dann Plattenfirmen und sowas gegründet haben, Rockefeller zum Beispiel von Jay-Z, ihre Logos in Gold und Eis produzieren lassen.
Also ein fruchtbares Feld. Rap hat sich natürlich aber schnell aufgesplittert in Untergenres. Gibt es da große Unterschiede? Wie gehen die mit dem Schmuck um jeweils?
Na, wie immer eigentlich, wenn es eine große Welle gibt, gibt es auch so eine Gegenbewegung oder eine Querbewegung. Und zum 90er Jahre dominierenden Gangster-Rap gab es die Gegenbewegung des Conscious-Rap. Der war natürlich antikapitalistisch, afrozentristisch und dementsprechend haben sie Lederamulette in Form des afrikanischen Kontinents getragen, Perlen und so weiter. Und was ich aber auch interessant fand, diese Brücke schlägt dieser Bildband auch, ist der in die Kunstwelt, wo quasi das Material des Schmucks im Hip-Hop benutzt wird, nochmal für andere Aussagen über die Gesellschaft. Der Künstler Hank Willis Thomas zum Beispiel hat ein Foto gemacht von einem Zahngrill-Lächeln mit den Buchstaben Black Power. Und da steht ja unglaublich viel drin. Das kann sowohl empowernd als auch kritisch gelesen werden. Oder Asikive Mohammed, der hat auf rotem Samt auf so einem Board Namensanhänger angepimpt mit den Namen von den Schwarzen, die 2016 von der Polizei getötet worden waren. Und diese Arbeit, die trägt den Titel Unarmed, unbewaffnet.
Alles das ist also zu sehen, zu lesen in Ice Cold, A Hip-Hop Jewelry History. Noch vielleicht was zum Abschluss, was du besonders aus diesem Band erwähnen würdest?
Ja, ich liebe ja vor allem diese frühen Aufnahmen der Hip-Hop-Kultur, also wo diese Kultur noch nicht weiß, dass sie die Welt erobert, wo sie eigentlich so ursprünglich und naiv ist, ist aber auch schon alles irgendwie angelegt. Aber das sind für mich so diese Aufnahmen, von denen ich nicht genug kriege, weil ich diese Zeit auch nicht miterlebt habe. Aber das macht es reich. Und hinterher sieht man aber auch im Verlauf, wie es immer professioneller und übertriebener und kapitalistischer wird. Auch da bilden die Fotos ganz gut den Weg ab, irgendwie den Hip-Hop an sich genommen hat.
Also lohnt sich vielleicht, den eigenen Kaffee-Table zu destabilisieren. Mit dem Bildband Ice Cold, A Hip-Hop Jewelry History, erschienen im Taschenverlag, 388 Seiten, 2,86, also fast 3 Kilo schwer, kostet 80 Euro. Vielen Dank, Vivian Perkovic.
Danke.
Schon mal ein sprechendes Foto gesehen, ein Porträt, sagen wir mal, von Frida Kahlo oder von Barack Obama, das plötzlich zum Leben erwacht? Und zwar so, dass es echt wirkt, also nicht wie ein Cartoon bei Monty Python oder so. Die Fotografin Katharina John ist dabei, diese neue Technik zu perfektionieren. In der Ausstellung Talking Heads im Zentrum für Kunst und Medien ZKM in Karlsruhe sind ab morgen einige ihrer Porträts von berühmten oder auch nicht berühmten Menschen zu sehen, die dann aus ihrer analogen Starre ausbrechen und zu erzählen beginnen gewissermaßen. Genauer will ich das jetzt von Katharina John selbst erfahren. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau John, wie entsteht denn so ein Talking Head? Also was sind die technischen Schritte bis dahin?
So, dass man sich das vorstellen kann, ist es, dass man ein analog aufgenommenes Bild sieht. Also in dem Falle, was ich mache analoge Fotografie. Mhm. Und man hat einen Sprecher, den man auswählt, den man aufnimmt, einen Text sprechen lässt und es wird wie übereinander gelegt. Also der Kopf des Sprechers wird mit mehreren Kameras abgefilmt. Und es wird generiert, das starre Bild wird quasi so die Übersetzung, was jede Mundbewegung ist und jedes Augenzwinkern wird gezeigt und übernimmt das starre Bild.
Also so, der das ist in Sprecher oder die Schauspielerin sagt meinetwegen Gedicht auf und die Technik nimmt diese Mundbewegungen genau auf und überträgt die so auf das eigentliche analoge starre Foto, dass es so aussieht, als würde es wirklich sprechen.
Das stimmt genauso. Also als Beispiel kann man ganz gut sagen, wenn zum Beispiel ein Foto so aufgenommen ist, dass der Porträtierte den Mund zu hat, aber natürlich da der Sprecher ein Lied singt, dann sind es quasi wie der offene Mund des Sprechers, weil der ist ja, den habe ich ja gar nicht fotografiert bei dem geschlossenen Mund von dem Porträtierten. Also insofern sind ja quasi die Zähne von dem, der das gesprochen hat. Also das ist, und es rechnet sich so zurecht, dass es passt mit den Konturen und mit den Maßen quasi des Gesichtes des Porträtierten. Es hört sich unglaublich kompliziert an, ist es auch.
Also wenn ich
dann
in diese Ausstellung reingehe, dann erwartet mich ein Raum mit sprechenden Gesichtern oder singenden oder.
Naja, also es ist so, da muss ich ein bisschen ausholen, weil es sind eigentlich zwei Räume mit drei verschiedenen Stationen inhaltlichen. Also ich habe versucht, da so eine gewisse Dramaturgie in diese Ausstellung zu bringen, und es hat eigentlich einen Anfang und ein Ende. Also es gibt einen Panoramaraum hier im ZKM. Das ist ein Rundraum, und den sollte man im besten Falle als erstes besichtigen. Da sind 22 Figuren, Porträts, Schwarz-Weiß-Porträts, die zu sehen, die ich im Laufe der letzten 20 Jahre aufgenommen habe in allen Herrenländern der Welt. Und ich selber bin auch zu sehen. Ich selber bin allerdings gemalt und fange an zu reden. Also mein Gemälde ist auch generiert, animiert halt. Und ich begrüße die Zuschauer und erkläre das, den Vorteil von analoger Fotografie. Und leise währenddessen kommt ein Raunen und Rumpeln in meine porträtierten Gruppe. Und sie fangen an, aus ihrem Starrheitskokon sich zu bewegen und rauszuschälen quasi und fangen an, sich zu beklagen. Also eine, die ich sehr forsche, Dame aus Italien, die ich mal auf Sardinien fotografiert habe, die fängt an und sagt, sie findet es überhaupt nicht charmant, wie ich sie fotografiert habe, abgebildet habe. Sie findet sich unterbelichtet und unscharf und überhaupt zu alt aussehend. Und innerhalb dieses Raumes beginnt eine Diskussion mit mir und den Porträts untereinander über Vorteile und Nachteile, Fotos zu verändern. Und dann ist es, also das ist das Thema des ersten Raumes. Und dann geht man auf den Museumsbalkon im ZKM, und dort sind diese acht Protagonisten, also acht Porträts, die angefangen haben zu sprechen, bereits in eine Talkshow eingeladen und hören eigentlich gar nicht mehr auf zu reden und erzählen jeder seine eigene Geschichte. Einer redet über dass es doch einfach schade ist, dass wir überhaupt mit in der digitalen Welt leben, weil doch die Kunst der eigenen Fantasie ist doch die größte. Also sollte man ein gutes Buch lesen. Mhm. Der andere redet über andere Vorteile. Also das ist quasi der zweite Punkt und von dem, wie sie zum Leben erwecken. Also es wird immer mehr gesprochen und diskutiert eigentlich über das Thema, ist es eigentlich ein Vorteil, dass sie sprechen können,
also,
oder nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass sich da so ein spannender Diskurs entwickelt, aber so wie Sie das erzählen, ja. Frau John, hat es natürlich auch was total Slapstickhaftes. Ja,
weil ja, und das ist mir auch total wichtig. Also es ist für mich total wichtig, dass es ist eine Technik, im Grunde genommen diese digital erweiterte Fotografie, also der Fake, Deepfakes und künstliche Intelligenz, die uns ja irgendwie auch Angst macht, an der wir aber nicht vorbeikommen. Und ich möchte das irgendwie auf eine sehr spielerische Art und Weise zeigen und sich, dass man sich da annähert. Also das sieht auch nicht jetzt alles super glatt aus, sondern man sieht schon, ich habe mit Filmkorn, also mit analogem Filmmaterial fotografiert, dadurch sieht man das Korn und nicht so glatte Pixel. Ich möchte auch zeigen eigentlich, dass man auch lustige Sachen damit machen kann, aber auch philosophische Gedanken sprechen lassen kann. Und das ist nicht, weil uns wird ja eigentlich ständig Angst gemacht im Moment sowieso. Und ich möchte irgendwie nicht, dass der Künstler auch noch das tut, sondern da finde ich mit der modernen Technik eher auf eine poetische Art und Weise oder auch auf eine Slapstick oder sagen wir kabarettistische oder ich komme ja vom Theater eigentlich auf eine irgendwie theatrale Art und Weise irgendwie umzugehen. Drum hat es auch eine Dramaturgie und ein Ende und ein Anfang.
Also ich glaube, so langsam nähere ich mich auch dem Verständnis dafür, warum Sie das Ganze machen, aber ja. Dennoch, kam also diese Technik zu Ihnen oder Sie zu der Technik oder haben Sie davon geträumt oder wie ist das entstanden?
Das hätte gut so sein können, dass ich davon träume. Schöne Idee. Aber merke ich mir fürs nächste Interview, behaupte ich einfach. Also, um die Wahrheit zu sagen, ein Freund von mir kam auf mich zu. Das ist ein Architekt, den ich sehr schätze und der sehr mit dem ZKM verbunden ist. Und er schätzt meine Bilder sehr und er kam auf mich zu, lebt auch in Venedig zum Teil und sagte, dann könntest du dir vorstellen, dass deine eigentlich stillen, stummen Bilder digital erweitert werden und dass man mit diesen sehr tiefen Gesichtern etwas macht, noch mehr als dass sie stumm sind, sondern dass man sie generiert. Und dann konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Und dann wurde mit Peter Weibel darüber geredet, dem Chef von ZKM, der diese Idee sehr toll fand auch. Und dann musste ich mir das erstmal vorstellen können und bin dann in Kontakt getreten mit dem Daniel Heiß, dem Informatiker vom ZKM, mit dem ich jetzt sehr viel zusammengearbeitet habe, also der auch wirklich mein Mann an der Seite ist, mit dem ich diese Ausstellung wuppe. Ohne ihn würde das gar nicht gehen.
Und Ihr Mann ist nicht irgendwer, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, das ist Ulrich Tukur.
Mein Mann ist Ulrich Tukur, der durfte sprechen und
ja,
der durfte ein paar
mit Spaß an der Sache. Ne? Da gibt es ein YouTube-Video, wo man sieht, wie er da also einiges einspricht, unter anderem Peter Ustinov und sichtlich
genau.
Vergnügen hat.
Er hat und es ist sehr lustig, weil wenn man ihn kennt, dann weiß man ja, dass er ein sehr antiquierter und auch sehr analoger Mensch ist. Er sagt immer, er ist eigentlich digital obdachlos und konnte dieses ganze Projekt überhaupt nicht verstehen, an dem ich schon sehr lange Monate arbeite. Und bis er hier im ZKM war und ich ihn bat, da auch was zu einer Figur oder zwei Figuren zu sprechen, er ist selber auch abgebildet und spricht sich selber natürlich auch. Und er wollte überhaupt nicht mehr aufhören zu sprechen. Er wollte mehr Figuren sprechen. Ich habe ihm aber nur zwei gegeben, weil sonst ist das ein bisschen zu gleichtönig alles. Aber er hat so eine große Freude. Und das übrigens muss ich dazu sagen, wir haben sehr viel gelacht auch. Es ist sehr anstrengend und sehr Puzzlearbeit gewesen, aber alle, die auch gesprochen haben oder gesungen haben, hatten Spaß an der Sache und das fand ich auch ganz toll, weil das Fotografieren ja auch sonst ein sehr einsamer Job ist und man immer der Beobachtende ist. Ich komme ja vom Theater eher, das ist so ein bisschen mein Weg zurück zum Theater, habe ich das Gefühl hier gerade, mit so einem großen Team zu arbeiten und einfach Geschichten zu erzählen.
Spannend. Die Ausstellung Talking Heads, digital erweiterte Fotografie von Katharina John. Ab morgen im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe zu sehen, dann noch bis 6. November. Ich danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Der mit 100.000 Euro dotierte Deutsche Schulpreis ist in Berlin an das regionale berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren verliehen worden. Das gab die auslobende Robert-Bosch-Stiftung bekannt. In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto Unterricht besser machen. Über das Unterrichtskonzept des Warener Berufsbildungszentrums der stellvertretende Schulleiter Oliver Kracht.
Wir sagen jetzt nicht, jetzt machen wir Mathe und hier sind die Aufgaben und die Schüler sagen auch schon wieder Mathe, sondern wir verpacken das in eine vollständige Handlung, die da beispielsweise heißt, meine erste Wohnung, die kostet so und so viel, du hast so und so viel Geld zur Verfügung, du willst jetzt noch malern, wie viel Farbe brauchst du eigentlich, die müssen es durchkalkulieren und dann ist in dieser Lernsituation ist dann natürlich nicht nur Mathematik, sondern auch, wie finde ich eine Wohnung, welche Behördengänge sind notwendig, also das geht von Recherche über Rechnen, über Vertragsgestaltung und dann ist alles in dieser Lernsituation verpackt.
Vier weitere Preise in Höhe von je 30.000 Euro gehen an die Havelmüller Grundschule in Berlin, die integrierte Sekundarschule Buchholz in Buchholz, das Placida Viel Berufskolleg in Menden und die Deutsche Europäische Schule in Singapur. Die Kuratorin der Nationalgalerie am Hamburger Bahnhof in Berlin, Nina Schallenberg, fordert, dass Kultureinrichtungen im Falle eines Gasengpasses eine höhere Priorität bekommen als bisher geplant. Sollte es über einen längeren Zeitraum einen kompletten Energieausfall geben, würden etwa in Archiven und Bibliotheken unwiderrufliche Schäden entstehen, sagte sie im Deutschlandfunk. Schallenberg fordert, dass im Ernstfall Museen ähnlich behandelt werden wie etwa Krankenhäuser.
Wir fordern einfach den Status, den andere kritische Infrastrukturen auch haben und dann bedingen würde, dass Gebäudeteile ausgenommen werden von einem etwaigen Kappen von Energieströmen. In den Bibliotheken und in den Archiven zum Beispiel ist Schimmelbildung ein großes Problem, weil je nachdem, welche Temperatur oder unter welche Temperatur es fällt. Wir hoffen sehr, dass die Politik da nochmal neu drüber nachdenkt und diesen Status ändert.
Der auf der Berlinale gefeierte chinesische Film Return to Dust darf in chinesischen Kinos und auf Streaming-Plattformen nicht mehr gezeigt werden. In dem Spielfilm von Regisseur Li Ruijun geht es um das harte Leben der Landbevölkerung und den Verlust von Tradition. In diesem Monat hatte er Medienberichten zufolge bereits umgerechnet 16 Millionen Euro in chinesischen Kinos eingespielt. Beobachter vermuten einen Zusammenhang mit dem im Oktober anstehenden Kongress der Kommunistischen Partei, die schon ihren Sieg über die extreme Armut gefeiert hatte. Experten des britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks BBC gehen davon aus, dass weltweit weniger als 1 Milliarde Menschen das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. Im Fernsehen gesehen haben. Die im Vorfeld kursierenden Schätzungen von 4 Milliarden Menschen, also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, sei wohl viel zu hoch gegriffen. Laut BBC schaltete selbst in Großbritannien weniger als die Hälfte der Bevölkerung ein. In anderen Commonwealth-Staaten lag die Zahl noch darunter.
Wie klingt das Meer? Der schwedische Klangkünstler Carl Michael von Hauswolf macht den Sound des Ozeans hörbar. Der Künstler, der auch auf der Documenta in Kassel übrigens ausgestellt hatte, hat sich für sein neuestes Projekt einen sehr besonderen Ort ausgesucht, ein altes Observatorium in den Bergen von Los Angeles. Und Katharina Wilhelm war für uns dort.
1700 Meter über dem Meeresspiegel und noch ein paar metallene Treppenstufen weiter nach oben ist man schon da, im Mount Wilson Observatorium. Ein ganz historischer Ort, denn hier wurde das erste Mal bewiesen, dass sich das Universum ausdehnt. Doch anstatt mit dem riesigen Teleskop in die Sterne zu schauen, lauscht man hier in die Tiefen des Meeres hinein. Aus verschiedenen Lautsprechern erklingen unterschiedliche Meeressounds, die sich zu einer Komposition zusammensetzen. Freak Wave heißt die Klanginstallation, die der schwedische Künstler Carl Michael von Hauswolf nach Kalifornien gebracht hat.
12 different artists that I invited.
Ich habe 12 Künstler eingeladen, ein Stück in einer bestimmten Frequenz zu komponieren. Von hoch bis ganz nach unten. Und diese Unterteilung macht es möglich, all diese Frequenzen zusammen abzuspielen und es wird fast ein orchestrales Stück.
Die Künstler, darunter zum Beispiel der Gitarrist der isländischen Band Sigur Rós, Jónsi, hatten zu den Frequenzen noch eine andere Vorgabe. Sie sollten Sounds aus dem Pazifik nehmen, oberhalb oder im Meer, oder Sound, die das Konzept des Pazifiks vermitteln. Zu hören sind zum Beispiel Walgesänge, teils stark verzerrte, veränderte, hohe Töne, für manche Besucher kaum noch wahrnehmbar. Der kugelrunde Bau des Observatoriums reflektiert diesen Sound ganz unterschiedlich intensiv. Zwischen 5 und 30 Minuten sind die einzelnen Sequenzen lang.
Es hat keinen Anfang und Ende. Es geht immer weiter, bis jemand den Strom abstellt.
Die Installation ist Teil des sogenannten Fulcrum Festivals, das Wissenschaft und Kunst verbindet. Das diesjährige Thema ist Deep Space, Deep Ocean, also Tiefen des Weltraums und die Tiefen des Ozeans. Die Wahl des Observatoriums als Veranstaltungsort, das gut 1,5 Stunden vom Meer entfernt liegt, habe sich deswegen ganz richtig angefühlt, sagt Kurator Robert Takahashi Crouch.
Wir fanden diesen Ort interessant, denn hier geht es darum, nach außen zu schauen. Und wir wollen darauf aufmerksam machen, wie verschmutzt unsere Ozeane sind. Ich glaube, es ist keine Koinzidenz, dass es ein großes Interesse am Weltraum gibt. Elon Musk will den Mars besiedeln und alle suchen nach Wasser auf anderen Planeten.
Kalifornien scheint die ideale Wahl für das Projekt zu sein, denn Elon Musks Firma SpaceX entwickelt hier Pläne für die Erforschung des Weltalls und einige Kilometer vor der Küste Kaliforniens treibt dann ein riesiger Plastikmüllstrudel. auch von Hauswolf, weist auf die Parallelen hin. Die Ozeane und der Weltraum gelten als die letzten Grenzen, die man noch erforschen kann. Gleichzeitig verschmutze der Mensch genau diese Räume.
Surrounding the Earth now is all this junk.
Weltraummüll umrundet die Erde. Es gibt Tonnen von Müll auf dem Mond, im Weltall.
It's like tons of garbage already now in space.
Am Fuße des Observatoriums, des riesigen weißen Balls, sagt von Hauswolf, er hoffe, dass die Besucher durch den Blick nach oben, in die Sterne quasi, und nach ganz tief unten mit ihren Ohren sich verbunden fühlen können mit der Erde. Denn
we're actually a big unit.
Wir sind eine große Einheit.
Fundstück.
Als Bürgermeister von New York war der spätere Trump-Anwalt Rudolph Giuliani ein harter Hund. Bei seinem Amtsantritt 1994 führte er die Null-Toleranz-Strategie ein. 6 Jahre später trat Giuliani dann mitten im Rennen um einen Sitz im US-Senat zurück. Bei ihm war Prostatakrebs diagnostiziert worden und eine außereheliche Affäre dominierte die Schlagzeilen. Giuliani gab seinen Schritt in einer hochemotionalen Rede bekannt. Darin bedankte er sich mehrfach bei Gott für all das Glück, das ihm widerfahren sei. Die US-amerikanische Künstlerin Jane Philbrick war von diesem plötzlichen Gefühlsausbruch überrascht. Für eine mehrkanalige Klanginstallation hat sie Passagen aus Giulianis Rede von Priestern nachsprechen lassen.
Thank you very, 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 very much. I'm a very fortunate man. God has given me a lot.
God has given me whatever obstacles are placed in your way.
I think the way to deal with it is to try to figure out how to make you a better person.
The reason I'm such a fortunate man is that I have people that love me and I care for them.
Thank you very, very much.
I'm a very fortunate man.
God has given me a lot.
And whatever obstacles are placed in your way. I think the way to deal with it is to try to figure out how to make it make you a better person.
The reason I'm such a fortunate man is that I have people that love me and I love them.
And they care for me and I love them.
And they care for me, and I care for them.
Thank you very, very much. I'm a very fortunate man.
God has given me a lot.
And whatever obstacles are placed in your way. I think the way to deal with it is to try to figure out how to make you a better person. The reason I'm such a fortunate man is that I have people that love me.
And I love them. And they care for me. And I care for them.
Der inzwischen komplett politisch abgedriftete Rudy Giuliani und seine Abschiedsrede als Bürgermeister von New York als Klanginstallation Common Prayer von Jane Philbrick. Paul Paulun hat für uns dieses schöne Stück aus dem Archiv aufgestöbert. Kritik an Putins Krieg gab es ja eigentlich von Anfang an reichlich in der russischen Kulturszene, nicht nur im Exil, auch in Russland selbst. Doch jetzt hat das Regime die Strafen für öffentlichen Widerspruch gegen den Angriff auf die Ukraine so drakonisch verschärft, dass nur noch wenige den Mund aufmachen können. Männer müssen sogar befürchten, direkt an die Front geschickt zu werden. Aber auch Künstlerinnen aus allen Bereichen gehen ein hohes Risiko ein.
Am Morgen des 21. September hat der russische Präsident Putin die Teilmobilmachung erklärt. Jeder hat es erwartet, aber jetzt, da es passiert ist, ist es trotzdem ein Schock, sagt Viktor Kosakowski. 2 Mitarbeiter seiner Filmcrew sind in Russland und dürfen nicht mehr ausreisen. Ein Freund von ihm wurde auf der Straße vom Militär verhaftet. Aber trotzdem ist der russische Dokumentarfilmer, der seit 2008 in Berlin im Exil lebt, zuversichtlich, dass Putins Regime vor dem Ende steht. Kosakowski fühlt Scham und Horror, aber die Mobilisierung könnte der letzte Teil der Tragödie sein, weil Putin die Optionen ausgehen. Hoffnung macht Kosakowski auch, dass sich jetzt einer der größten russischen Stars, die Sängerin Alla Pugatschowa, gegen den Krieg ausgesprochen hat. Vor 50 Jahren gab es den Witz, so Kossakowski, dass Brezhnev nur ein kleiner Politiker in der Ära der Mächtigen à la Pugatschowa ist. Auch der Chefredakteur des Filmmagazins Seance aus St. Petersburg, Wassili Stjepanow, sagt, dass Pugatschowas Stimme Gewicht hat.
But I don't know if her voice is heard by huge amount of people because
Aber Stjepanow zweifelt, ob ihr Protest auf Instagram viel erreicht, denn der Messenger-Dienst ist in Russland blockiert. Zwar hat es, meint Stjepanow, gegen die Teilmobilisierung Demonstrationen in Petersburg gegeben, aber eine Massenbewegung werde daraus wohl nicht, die Menschen hätten zu viel Angst. Zu Beginn des Krieges hatte das Filmmagazin Seance öffentlich gegen den Krieg protestiert, aber das geht nun nicht mehr, sagt Stjepanow.
Wir versuchen etwas zu sagen, aber nicht zu sagen,
Das Magazin versucht nun, sich indirekt zu äußern. In der neuen Ausgabe werden Filmklassiker besprochen, nicht zuletzt, weil es aufgrund des Hollywood-Boykotts weniger Filme in den Kinos gibt. Thema ist unter anderem Kubrick's Shining.
It's about isolation and madness in isolation.
Dabei geht es um Isolation und den Wahnsinn in der Isolation. Auch die Filmvorführungen, die Seance veranstaltet, dienen der subtilen Kritik am Regime. Nach den Filmvorführungen, in denen Spitzel sitzen könnten, gibt es offene Diskussionen in kleinem Kreis. Die Menschen sollen wissen, dass sie trotz der übermächtigen Staatspropaganda nicht alleine sind. Mittlerweile würden selbst die Kriegsbefürworter angesichts der grotesken Propagandalügen skeptisch, meint Stjepanow. Trotzdem ist er pessimistisch, was die Entwicklung in der nahen Zukunft angeht.
I feel like an apathy, but it should get worse. To get better in future.
Es herrsche einfach Apathie und es müsse erst noch schlechter werden, damit es besser werden kann. Dagegen glaubt der junge russische Regisseur Alexander Solotushin, dass die Teilmobilmachung Konsequenzen haben wird. Solotushin meint, vielen hätte diese Mobilmachung die Augen geöffnet, weil es jetzt praktisch jeden trifft. Solotushins neuer Spielfilm Brother in Every Inch lief auf der diesjährigen Berlinale und wenn man das Coming-of-Age-Drama über zwei Brüder in der russischen Luftwaffe sieht, wundert man sich nicht mehr über das desolate Bild, das die russische Armee in der Realität des Ukraine-Krieges abgibt. Solotushins Blick auf das Kino hat sich durch den Krieg verändert. Für Solotushin, Schüler und Mitarbeiter des russischen Meisterregisseurs Alexander Sokurov, war das Kino immer eine Art Gegengift zur Staatspropaganda. Aber jetzt musste er erkennen, dass man mit kritischem Autorenkino den Großteil der Russen nicht erreicht. Er habe allerdings auch gelernt, sagt Solotushin, dass das Kino um Herz und Verstand jedes Einzelnen kämpfen muss. Wenn es zum Beispiel bewirkt, dass nur ein junger Mensch nicht mehr auf andere schießen will, sei viel erreicht. Solotushin hat nach Kriegsbeginn angefangen, ein neues Drehbuch zu entwickeln. Die Geschichte handelt von drei jungen Menschen, die ein Kriegsmuseum besuchen und versehentlich über Nacht darin eingeschlossen werden. Jetzt sind sie ungewollt mit dem Krieg konfrontiert. Für Solotushin ist das eine Metapher für die jetzige Lage. Öffentliche Kritik am Krieg, wie sich Solotushin zu Beginn des russischen Angriffs noch bei Vorführungen seines letzten Films äußerte, ist jetzt nicht mehr möglich, sonst müsste er sofort das Land verlassen, sagt er, so wie es bisher bereits etwa eine halbe Million Russen getan haben.
Christian Berndt über russische Filmschaffende zwischen Protest, Zensur und Propaganda.